Vielen Dank, Dennis. Ja, guten Morgen zusammen. Wie es schon angeklungen ist in der jetzt hier davor in der Einleitung, heute wird es weitergehen in unserer Predigtreihe zum 1. Korinther 10, die Verse 10 bis 17 wollen wir heute bearbeiten. Ich möchte noch mal einen kurzen Rückblick geben, weil erstens ist es schon 2 Wochen her und einfach, dass wir diesen Anschluss da bekommen, jetzt in die nächsten Verse hinein. Der Alex hatte ja diese Predigt gehalten und da ging es um diese Gemeinde. Er hat da viel auch geschichtlichen Hintergrund dazu gegeben, über diese Gemeinde, die sehr unhomogen war, mit sehr unterschiedlichen Herkünften in einer Stadt, die eine Hafenstadt war, wo oft sehr zügelloses Leben war. Also eine sehr vielschichtige Gemeinde, allein schon was die Person anbetroffen hat. Dann spricht der Paulus an, dass es eine Gemeinde oder dass sie Menschen sind, die von Jesus herausgerufen sind und geheiligt sind. Und trotzdem sie verschiedensten Versuchungen ausgesetzt sind. Und trotz all dieser Herausforderungen schreibt Paulus gleich zum Anfang dieses Briefes, und ich möchte nochmal den Vers 4 und den Vers 9 lesen, in 1. Korinther 1, da heißt: Ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus. Und Vers 9, denn Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn. Er stellt die Gnade Gottes hier rein und sagt: Ich danke Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes. Und wenn wir jetzt weitergehen in diesen nächsten Kapitel eigentlich rein, fragen wir uns, was gibt's denn da überhaupt zu loben bei den Korinthern? Ja, Paulus muss viel zurechtdrücken, viele Sachen ansprechen, wo nicht in Ordnung sind bei den Korinthern. Aber er stellt hier am Anfang, trotz alledem ist die Gottes Gnade darüber. Und in Vers 9, denn Gott ist treu, der euch berufen hat zur Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus. Gott ist treu, das steht davor. Und wofür sind wir berufen? Zu der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Und das ist so dieses, wo hier davor, was Paulus hier an die Korinther schreibt, und jetzt steigt er in diesen neuen Abschnitt ein, oder weiß nicht, ob es ein Abschnitt damals war in seinem Brief, aber gleich zu Anfang bringt er ein Thema, das ihm wirklich unter den Nägeln brennt. Und ich möchte lesen jetzt die Verse 10 bis 17. Ich lese nach der Luther-Übersetzung. Spaltung in der Gemeinde, so hat es der Luther damals überschrieben. Ich ermahne euch aber, liebe Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle mit einer Stimme redet und lasst keine Spaltung unter euch sein, sondern haltet aneinander fest in einem Sinn und in einer Meinung. Denn es ist mir bekannt geworden über euch, liebe Brüder, durch die Leute der Chloe, dass Streit unter euch ist. Ich meine aber dies, dass unter euch der eine sagt, ich gehöre zu Paulus, der andere ich zu Apollos und der dritte ich zu Kephas, der vierte ich zu Christus. Wie? Ist Christus etwa zerteilt? Ist denn Paulus für euch gekreuzigt? Oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft? Ich danke Gott, dass ich niemand unter euch getauft habe, außer Crispus und Gaius, damit nicht jemand sagen kann, ihr werdet auf meinen Namen getauft. Ich habe aber auch Stephanus und sein Haus getauft. Sonst weiß ich nicht, ob ich noch jemand getauft habe. Denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu predigen, nicht mit klugen Worten, damit nicht das Kreuz Christi zunichte werde. Paulus steigt jetzt von dieser Gnade und von dieser Treue Gottes steigt hier ein: Ich ermahne euch. Liebe Brüder, ja, und jetzt kommt es darauf an, was für eine Übersetzung man liest. In anderen Übersetzungen heißt er auch Schwestern oder in manchen Übersetzungen auch Geschwister. Aber ich denke, dass dieser Brief tatsächlich an die ganze Gemeinde gerichtet war. Also, und die Gemeinde aus Männern und Frauen bestanden hat. Also er nimmt hier die ganze Gemeinde mit hinein. Ich ermahne euch. Und das finde ich eigentlich schon so nicht so positiv, ne? Ja, ich muss euch ermahnen. gleich so am Anfang von diesem Brief. Aber für was oder wegen was möchte der Paulus die Korinther ermahnen? Wozu ist Ermahnung gut? Ermahnung ist zunächst mal keine Strafe, sondern Ermahnung dient dazu, Versäumnisse aufzudecken, zu zeigen, Fehlverhalten anzusprechen und das Gegenüber aufzufordern, sich zu ändern. Und das möchte Gott in unserem Leben bewirken. Gott ist gnädig, aber er möchte nicht, dass wir so bleiben, wie wir sind tatsächlich. Er möchte in uns Veränderungen schaffen und er mahnt uns. Er mahnt die Korinther damals und er sagt, liebe Brüder, wie gesagt, liebe Geschwister, er mahnt diese Gemeinde. Also er setzt sich auf eine Ebene, ja, Geschwister, ist man normalerweise nur, wenn man die gleichen Eltern hat. Und genauso sagt Paulus, dass diese Glaubensgeschwister, ja, so seid ihr meine Brüder und Schwestern, ja, in Christus, ich ermahne euch. Sie sind Brüder und Schwestern auf einer Ebene. Und mit welcher Autorität macht er das? Ja, weil wenn jetzt dein Bruder kommen würde zu dir und sagt, ey, so, das sollte man nicht so machen, dann ist es ja die Autorität immer begrenzt oder irgendwelche Geschwister, ja, da hinten sitzen ein paar, ja. Das kommt immer nicht so gut, wenn dann das andere Geschwister oder ältere Bruder oder vielleicht sogar der Jüngere sagt, schau mal da, ermahn dich. Ja. Mit welcher Autorität macht es der Paulus? Er ist doch auch einfach ein Kind Gottes. Und er schreibt es gleich in diesem ersten Satz rein oder von dieser Ermahnung im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Er tut es anstelle von Jesus. Jesus wollte diese Gemeinde ermahnen. Es war nicht der Paulus. Es war Jesus, der diese Gemeinde ermahnt hat. Das ist ganz wichtig, wenn wir diese Briefe immer wieder lesen, auch von Paulus, dass wir nicht, manchmal schreibt er, okay, das ist seine eigene Meinung dazu, aber dass wir dieses nicht als, das ist halt die paulinische Theologie, unbedingt abtun. Sondern es ist Christus, der diese Gemeinde hier ermahnt. Auch wenn es der Paulus hier schreibt. Wen ermahnt Gott und wen weist er zurecht? Und eigentlich ist es ein gutes Zeichen, wenn er das tut, weil es gibt mehrere Stellen. Eine ist in Offenbarung 3, Vers 19, wo eine der Gemeinden zurechtweist und schreibt, welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige sie. Also da, wo Gott ein Anliegen hat eigentlich an Menschen, an seinen Kindern, da passiert Ermahnung, da ist Zurechtweisung. Ja, in diesem Vers sogar, ich züchtige sie. Und worin bestand tatsächlich diese Ermahnung, die jetzt der Paulus hier anspricht? Lasst keine Spaltung unter euch sein, sondern haltet aneinander fest in einem Sinn, in einer Meinung. Was war passiert in dieser Gemeinde? Ich meine, die gab es ja jetzt noch nicht so lange wie die ETG hier, ja, insgesamt, oder die, als Gemeindeverbund zumindest. Da gab es ja erst ein paar Jahre diese Gemeinde in Korinth. Was war da passiert? Und Paulus wurde über Leute von der Chloe, so irgendeiner Frau in dieser Gemeinde, wurden ihm zugetragen, dass sich Spaltung ergeben haben. Und dass wirklich ein Streit in dieser Gemeinde in Brand ist. Wie der Streit jetzt ausgesehen hat, ob das wirklich so lautstark war. Ich war vor kurzem mal in Neuenstein in einem Haus und da haben sich wirklich Frauen richtig angeschrien. Ich habe sowas noch nie erlebt, muss ich echt sagen. Also richtig, ich habe gedacht, die gehen gleich aufeinander los. Und muss echt sagen, ich war noch nirgendwo, wo Menschen so miteinander gestritten haben. Ich weiß nicht, ob das so ein Streit war oder ob es ein ganz unterschwelliger Streit war, dass man mal was gesagt hat und eigentlich haben dann alle drüber geschwiegen. Wie dieser Streit abgelaufen ist, eigentlich ist es egal, spielt keine Rolle. Aber es war ein Streit, das zur Spaltung geführt hat. Und worüber war dieser Streit? Paulus nennt es sofort beim Namen. In Vers 12 heißt, ich meine aber dies, dass unter euch der eine sagt, ich gehöre zu Paulus, der andere zu Apollos, der dritte ich zu Kephas, der vierte ich zu Christus. Die Christen in dieser Gemeinde in Korinth waren gespalten. Und zwar haben sie sich auf Personen zugeteilt oder sich dazugehörig gefühlt. Der eine sagt, durch Paulus ist diese Gemeinde hier in Korinth entstanden. Der Paulus hat mich sogar getauft, vielleicht sogar. Das ist so ein richtiger Apostel. An den halte ich mich. Ich gehöre zu dem Paulus. Später war auch der Apollos in der Gemeinde in Korinth, man weiß gar nicht, vielleicht sogar länger wie der Paulus selber. Er war ein gelehrter und redegewandter Mann, findet man in der Apostelgeschichte 18. Brennend im Geist, also wirklich ein feuriger Nachfolger von Jesus. Und manche haben gesagt, zu dem gehöre ich. Der hat den Heiligen Geist Gottes. Durch ihn bin ich zum Glauben gekommen, zu dem gehöre ich. Andere sagen, ich gehöre zu Kephas. Ja, das ist ja ein anderes Wort oder steht für den Petrus. Ja, der Petrus, der Jünger Jesu, zu dem Jesus gesagt hatte, auf dich möchte ich meine Gemeinde bauen. Das war ja ein richtiger Jünger. Der hatte mit Jesus gelebt, mehrere Jahre zusammen, hatte ihn miterlebt, war ein richtiger Zeitzeuge. Paulus hat ja den nur mal so kurz in der Vision gesehen, Jesus. Ich weiß nicht, was die Argumente dafür waren. Aber die haben gesagt, obwohl Petrus eben nie in dieser Gemeinde wahrscheinlich war, ich halte mich an dem seine Lehre. Oder was der sagt. Und jetzt die vierten, und das fand ich sehr, sehr interessant bei der Vorbereitung, und andere haben gesagt, ich zu Christus. Ich zähle mich zu Christus. Kann das schlecht sein? Und vielleicht war das eine Gruppe, es wird da nicht mehr erwähnt, die sich gesagt haben, ja, wir gehören zu Christus. Und deswegen keinen der Lehrer mehr anerkannt haben. Die gemeint haben, sie sind selber mündige Christen bereits, die keine Lehre oder keinen Lehrer brauchen, die selber vielleicht Geistesgaben hatten, die sich besonders geistlich vielleicht selber gefühlt haben und die gemeint haben, ja, Christus und ich, wir sind genug. Oder ich und Christus. Und egal welche Gruppe von diesen vier bei den Korinthern, es ging gar nicht so sehr um geistliche Themen, zumindest kommt es hier nicht raus, sondern es drehte sich um sich selbst. Nämlich, zu wem gehöre ich? Ich gehöre zu Paulus, ich zum Apollos, ich zu Kephas, ja, und ich und Jesus. Und in 1. Korinther 3, Vers 21 bis 23 möchte ich lesen, da heißt es, darum rühme sich niemanden eines Menschen, denn alles ist euer. Es sei Paulus oder Apollos oder Kephas, es sei Welt oder Leben oder Tod, es sei Gegenwärtiges oder Zukünftiges, alles ist euer. Ihr aber seid Christi. Christus aber ist Gottes. Paulus sagt ein paar Verse später, es ist egal, zu wem ihr euch zählt. Ob ihr zum Apollos oder Kephas oder zu Paulus oder zu dieser Welt, alles ist zu Christus hin und Christus ist zu Gott hin. Also wir sollen uns nicht auf irgendwelche Dinge rühmen, die sowieso uns gehören, so sagt er. Ja, darum rühme sich niemand eines anderen Menschen, denn alles ist euer. Der Paulus ist zu euch gekommen für euch als Lehrer. Der Apollos, der Petrus. Die sind alles eure. Ihr braucht euch gar nicht darum zu streiten, zu wem ihr jetzt denn gehört. Weil sie Gott euch geschickt hat, gesendet hat. Also es geht weder um den einen noch um den anderen. Es geht um was anderes. Und es geht sogar so weit, dass Paulus sagt, er ist froh, dass er niemand getauft hat. In den Versen 13 bis 15 sagt er, wie ist Christus etwa zerteilt? Ist denn Paulus für euch gekreuzigt oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft? Ich danke Gott, dass ich niemanden unter euch getauft habe, außer Crispus und Gaius, damit nicht jemand sagen kann, ihr werdet auf meinem Namen getauft. Es geht so weit, dass der Paulus sagt, okay, ich habe ein paar Leute getauft, aber ich bin froh, dass es nicht mehr waren. Weil es ihm zuwider war, dass sich Menschen vielleicht deswegen zu ihm zugehörig gefühlt haben. Er hat gesagt, es geht doch gar nicht um mich. Paulus stellt ganz klar hier, es geht nicht um die Person. Denn auf wen seid ihr denn getauft? Egal, ob euch der Apollos getauft hat oder ob euch der Paulus getauft hat, für was ist denn die Taufe? Die Taufe ist das äußerliche Zeichen dafür, was im inneren Menschen bereits passiert ist. Die Taufe zeigt die Übereignung seines eigenen Lebens an zu jemanden. Und in dem Fall zu Jesus. Nicht zu Paulus oder Apollos oder Kephas, sondern allein zu Jesus. Gekreuzigt, begraben und mit Jesus auferstanden. Getauft auf den Namen von Jesus, nicht auf den Namen von Apollos oder Paulus oder Petrus. Und nochmal in 1. Korinther 3, Vers 3 und 7, 3 bis 7, sorry. Da sagt es Paulus nochmal, also ihm liegt es wirklich im Herzen, weil ihr noch denn wenn Eifersucht und Zank unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und lebt nach Menschenweise? Denn wenn der eine sagt, ich gehöre zu Paulus, der andere aber ich zu Apollos, ist das nicht nach Menschenweise geredet? Wer ist nun Apollos? Wer ist Paulus? Diener sind sie, durch die ihr gläubig geworden seid. Und das, wie es der Herr einem jedem gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat das Gedeihen gegeben. So ist nun weder der pflanzt noch der begießt etwas, sondern Gott, der Gedeihen gibt. Also da sagt er, wiederholt das nochmal. Dem ist es ganz wichtig zu sagen, hey, es geht nicht um diese Person. Es geht um das Zentrum, um Jesus Christus. Der bewirkt alles in euch. Gott ist derjenige, von dem alles kommt, von dem euer Glaube kommt. In Jesus Christus seid ihr getauft, nicht auf irgendeine Person. Und dieser Menschenkult war damals nicht so abwegig, muss man sagen. Ja, in dieser Gesellschaft damals hinein war es normal oder häufig so, dass man sich an Lehrer gewandt hat oder versucht hat, einen Bezug zu einem Lehrer oder einem Geistlichen oder Oberhaupt zu haben. Und am besten war es natürlich, je bekannter dieser Mann war und je mehr man sich da hinein identifiziert hat, sag mal, desto und dieser Bekanntheitsgrad dieses Lehrers war, desto größer und besser war das. Also das war einfach auch ein Stück weit Kultursache von diesen Menschen. Ich weiß nicht, ob es heute bei uns noch so ist. Teilweise schon. Ja. Wir wollen die größeren Prediger haben. Ja. Wer ist bei uns in der Gemeinde? Oder sowas. Aber vielleicht nicht mehr in diesem Ausmaß, wie es damals war. Aber es war bei diesen Korinthern ganz eindeutig auch ein Stück weit von ihrem Hintergrund oder von ihrer Prägung. Ja, dass man sich einen Lehrer gesucht hat, mit dem man sich identifiziert hat, dem man nachgeahmt hat. Und auch von der jüdischen Kultur war das ja bei Jüngern oder Leute, die sich theologisch weiterbilden wollten. Die haben sich einen Lehrer gesucht und dem sind sie nachgefolgt. Was ist die Lösung von dieser Sache? Was schlägt Paulus vor? Und die Lösung ist eigentlich so eine Kinderstundenantwort. Jesus Christus. In Vers 13, wir haben schon gelesen, möchte ich aber trotzdem, ich lese nochmal. Wie ist Christus etwa zerteilt? Ist denn Paulus für euch gekreuzigt oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft? Paulus, oder es hört sich schon fast so an, wie wenn er das ja ein bisschen ins Lächerliche stellt. Hey, überleg doch mal. Seid ihr auf Paulus getauft? Ist Paulus für euch gestorben? Und die Antwort ist nein, 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 natürlich nicht. Es ist Jesus Christus. Und Jesus Christus ist auch nicht zerteilt. Paulus macht den Korinthern deutlich, ja, es geht nicht um Menschen, es geht um Christus. Und es gibt nichts, was uns menschlich gesehen vereinen kann, außer Jesus Christus. Vielleicht kennt ihr den Spruch, deine Freunde kannst du dir aussuchen, aber deine Verwandten nicht. Und das trifft auch auf deine Glaubensgeschwister und auf meine Glaubensgeschwister zu. Deine Freunde kannst du dir aussuchen, aber deine Glaubensgeschwister, die kannst du dir nicht aussuchen. Und da in der Elberfelder Übersetzung, Vers 10, möchte ich nochmal vorlesen, weil der ist ein bisschen anders übersetzt noch. Da heißt, ich ermahne euch aber, Brüder, durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig redet und nicht Spaltung unter euch sein, sondern dass ihr in demselben Sinn und in derselben Meinung völlig zusammengefügt seid. In einem Sinn. Vom Heiligen Geist erleuchtet und erneuerter Verstand oder einfach erneuerter Sinn. Darum geht's hier. Der durch Jesus in uns, oder der Geist Gottes in unserem Leben bewirkt. Eine Sinnesveränderung. Und dieser zweite Aspekt, völlig zusammengeführt seid, heißt es da. Das steht so in der Luther-Übersetzung nicht drin. Aber dieses Wort kommt vom Ursprung her, von zurechtbringen, wiederherstellen, zum Beispiel ein ausgerenktes Glied. Ja. Und ich war vor einigen Jahren mal snowboarden mit ein paar Freunden und wir sind so eine Skiroute gefahren und haben halt so Sachen versucht. Wir sind ja keine Profi-Boarder, aber auf jeden Fall hat einer ist hingefallen und hat sich die Schulter ausgekugelt. Und jetzt war das im ersten Moment, er ist halt dann sitzen geblieben, ja, hat schon wehgetan, sag mal, aber es war jetzt noch nicht so schlimm. Ja. Und es war echt für uns geschwind wie ein Wunder. Ja, da kam jemand, da waren nicht viele Leute da, aber es kam jemand vorbei und sagte, ah, was ist los, er wäre Arzt. Ich habe gesagt, oder innerlich habe ich gedacht, Gott sei Dank, weil ich wusste nicht, was ich machen soll. Ja. Ja, Schulter ausgekugelt, oh, war das schon mal? Ja, war schon mal. Ja, muss er rein, er kann es probieren reinzumachen, ja, dort vor Ort. Jetzt war das aber eher so Pulverschnee und ich sag mal, im Arztzimmer wäre das wahrscheinlich kein Problem gewesen. Er hat es ein, zweimal probiert, aber es ging nicht reinzurenken, weil er hatte keinen Gegendruck oder konnte nirgendwo dagegen drücken. Und das Reinmachen, das hat unheimlich wehgetan, der Fußsuch, sagen wir mal so. Ja, und der war dann, die Schmerzen haben zugenommen. Und was am Anfang noch einigermaßen okay war, war dann langsam unerträglich. Und letztendlich haben sie dann Hubschrauber angefordert. Und ich habe bei diesem Freund da gewartet. Und ich muss sagen, es war echt, echt richtig unangenehm. Der hat gestöhnt wie so ein verendendes Tier. Der hat solche Schmerzen gehabt. Ausgerenktes Glied. Und dann kam dieser Rettungshubschrauber, hat ihm dann gleich einen Zugang gelegt, hat ihm Schmerzmittel gegeben, extra ganz schön viel sogar. Und hat es dann tatsächlich, weil die konnten ihn dann nicht mal zum Hubschrauber bewegen, und es waren ja dann zwei oder drei Leute, die haben ihn dann stabilisiert und haben es dort vor Ort wieder eingerenkt. Und wisst ihr was, wo das Glied wieder eingerenkt war, da war plötzlich der Schmerz so gut wie weg. Klar hat er noch Schmerzmittel gehabt, aber die Schmerzen hat er trotzdem vorher noch sehr, sehr stark gehabt und das Glied wurde eingerenkt und man hat es in dem Gesicht gesehen, die Schmerzen waren wie weg. Wie ein ausgerenktes Glied, das kann Jesus bewirken und nur Jesus bewirken. Unsere Schwestern, unsere Brüder, unsere Glaubensgeschwister suchen wir uns tatsächlich nicht aus. Aber der Einzige, der es zusammenfügen kann, ist Jesus Christus. In Epheser 4, Vers 5 heißt, ein Herr, einen Glaube, eine Taufe. Ein Glaube, ein Retter, ein Kreuz. Ist die Einheit, die nur Jesus schenken kann. wo uns wahrscheinlich nichts Menschliches verbindet, kann Gott Einheit schenken. Was können wir aus dem Text mitnehmen? Ihr habt da ein paar Punkte. Und das erste ist, geht eigentlich auf diesen ersten Teil zurück, auf die ersten Verse. Gottes Gnade schließt Korrektur nicht aus. Also, es heißt, Gott, eigentlich zeigt es das Anliegen Gottes an uns als seine Kinder, dass er uns korrigieren möchte. Er möchte uns ermahnen, damit wir ihm ähnlicher werden. Dass wir in der Gemeinschaft zu ihm hinwachsen. Deswegen diese Ermahnung. Und die Gottesgnade, die deckt einiges zu, aber Gott möchte uns nicht da lassen, wo wir sind. Zweitens, dass Missstände nicht unter den Teppich kehren. Ja, diese Leute von dieser Chloe, die zum Paulus gegangen sind, das nicht zum Petzen, glaube ich, sondern weil ihnen es ein Anliegen war und gesehen haben, das trennt diese Gemeinde. Missstände anzusprechen. Drittens, unser Glaube soll nicht auf Menschen gründen, sondern auf Jesus Christus. Nicht auf Paulus, nicht auf Apollos, nicht auf Kephas und nicht auf meinem Lieblingsprediger oder auf meiner Lieblingsgemeinde. Christus muss das Zentrum sein. Und auf ihm gründet mein Glaube. Und das ist jetzt vielleicht fast ein bisschen widersprüchlich in sich selber. Aber das vierte ist Gemeindeleitung und Lehrer oder Prediger anzuerkennen und zu achten. Und da sehe ich uns heutzutage mehr denn je, muss ich tatsächlich sagen. Wir sind in Christus. Wir brauchen keine Gemeindeleitung. Wir brauchen keine Lehrer mehr. Ich bin mein eigener Lehrer, ich und Christus. Da sehe ich uns mehr denn je. Und ich habe in der Vorbereitung ein Zitat gefunden von dem Pfarrer Dr. Paul Bernhard Rothen. Habe ich von dem noch nie was gelesen oder gehört gehabt. Aber auf jeden Fall schreibt er, ist ein Buchautor, Pfarrer und Referent, schreibt er, was für die politische Macht und für die wirtschaftliche Produktion richtig und gut ist, gilt nicht im gleichen Sinn auch für die Gemeinschaft des Glaubens und der Liebe. Im Gegenteil, die Vielfalt der Meinungsäußerung ist für den Glauben nicht einfach eine Bereicherung, sie nagt am Grund der Liebe und zersetzt ihn. Die bunte Vielfalt der unterschiedlichen Überzeugungen wirkt im Glauben nicht befreiend, sondern löst ihn auf. Darum mahnt der Apostel zur Einheit im Bekenntnis und zur verbindlichen Gemeinschaft im Denken und Wollen. Nur so, meint er, kann die Gemeinde Jesu Christi Bestand haben und ihren Dienst tun. Kurz gesagt, Vielfalt ist toll, vor allem in der Wirtschaft und in der Politik, ja, dass sich weiterentwickelt und dass es da vorwärts geht. Aber in Gemeinden, im Glauben wirkt es auch oft zerstörerisch. Weil wenn jeder meint, er hat diese Weisheit, seine Meinung ist die richtige, dann haben wir hier allein in dem Raum 40 Leute plus die Leute, die an Kameras oder am Bildschirm zuschauen. Ich weiß nicht, wie viel Meinung. Jeder macht sein eigenes Ding. Und da ist es wichtig, dass man Gemeinde oder Gemeindeleitung auch anerkennt. Dass wir als Gemeinde vorwärts gehen. Fünftens, versuche nicht, ein Christusersatz zu sein, auch für andere Menschen. Der Paulus, habe ich vorher gesagt, der geht ganz vehement dagegen vor, dass Menschen sich zu ihm zugehörig fühlen. Ja. Wenn wir schon eine Weile mit Jesus unterwegs sind, soll es eigentlich uns ja ein Anliegen sein, dass andere Menschen zu Jesus finden und dass sie zu Jüngern werden. Aber es geht nicht darum, dass sie Jünger von uns werden und abhängig zu uns, sondern immer wieder auf Jesus, auf Christus verweisen. Wenn ich heute sterbe, dann muss es für den anderen Menschen, mit dem ich Jüngerschaft betrieben habe, muss es für den im Glauben genauso weitergehen. Nicht auf mich fokussieren, die Person, sondern auf Christus fokussieren. Versuche nicht, ein Christusersatz zu sein. Sechstens, bemühe dich um Einheit. Und ich habe ein Zitat von Peter Schild, das ist auch ein Prediger, und muss echt sagen, ja, einige von diesen Punkten ein Stück weit von dieser Predigt fand ich einfach sehr inspirierend, habe ich auch damit hineingenommen. Also. Und der sagt, gib dich niemals zufrieden, wenn du ohne Gemeinde bist. Denn wie willst du dich um Frieden befleißigen und dich einsetzen, wenn du nicht in einer Gemeinde bist, in der es Unterschiede gibt? Und vielleicht schon vorher, aber gerade in der Corona-Zeit, finde ich, noch beschleunigt, gibt es immer mehr Christen, die sagen, eigentlich Gemeinde wirklich vermissen tue ich es nicht. Oder vor kurzem mit jemand gesprochen, habe ich gefragt, ja, geht ihr noch in eine Gemeinde? Nee, das hat uns da nicht so gefallen. Und ja, uns geht's eigentlich auch ganz gut so. Natürlich geht's uns gut so, weil jeder kann sich so seinen eigenen Glauben zusammenreimen und ich habe keine Auseinandersetzung mehr mit anderen Christen. Ja? Natürlich fällt es leicht. Und Gemeinde ist niemals... Und das ist kein Angriff auf die jetzt da zuhören, aber Gemeinde ist nicht virtuell. Da kann ich abschalten, hinzufügen, ich kann nebenher was machen, kann den Prediger liken oder was weiß ich, einen Daumen hoch senden oder auch nach unten, je nachdem wie es mir passt, aber das hat nichts mit Gemeindeleben zu tun. Und klar, es ist uns nicht erlaubt gerade so, vielleicht in dem Maß, wie wir es haben. Aber es muss eine ganz hohe Priorität eigentlich in unserem Leben als Christen haben, dass wir Gemeinschaft haben als Christen. Weil daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Habt ihr schon mal ein Ehepaar gesehen, die in zwei unterschiedlichen Häusern wohnen, die nicht zusammen in Urlaub gehen, die getrennte Kassen führen? Jeder arbeitet für sein eigenes Ding. Ja. Essen tun sie sowieso nicht zusammen. Eigentlich treffen sie sich nie. Und Wunder was, die streiten sich nicht mal. Ja. Das ist dann eine gute Ehe, oder? Genauso wie es sein soll. Und ich überspitze es vielleicht ein bisschen. Aber ich möchte es eigentlich deswegen so machen, weil ich sage, um das zu zeigen oder was mir da so wichtig geworden ist. Hey, wir brauchen Gemeinde. Wir brauchen die Auseinandersetzung und die Menschen um uns herum sollen an dieser Liebe erkennen, dass wir seine Jünger sind. Und das letzte, Einheit nicht auf Kosten der Wahrheit. Und das ist jetzt natürlich auch in der Praxis wirklich schwierig. Ich habe es ja schon mal erwähnt und die Ur-ETGler wissen es. Ja, die Gemeinde hier, oder jetzt nicht hier vor Ort, aber der ETG-Bund, ja, die hat sich mal gespalten wegen einer Bartmode. Ja, weil die einen gemeint haben, man muss den Bart so tragen und die anderen so. Ja, und deswegen gab es eine Spaltung der Gemeinde. Einheit nicht auf Kosten der Wahrheit, wenn es um die Wahrheit des Evangeliums geht, meine ich hiermit. Nicht um eine Bartmode. Klar muss man das auf die heutige Zeit übertragen, ja, was deutlich schwieriger wahrscheinlich noch ist. Aber für die damals war es eben zu der Zeit schwierig. Und das sehen wir auch in Galater 2 zum Beispiel, Vers 11 bis 21, da weist der Paulus den Petrus zurecht. Den Gründer, oder wo, ich habe es vorher schon gesagt, wo Jesus sagt, auf dich möchte ich meine Gemeinde bauen, weist ihm Paulus zurecht. Weil er sich da geschämt hat, er saß da mit Juden zusammen und dann sind Nicht-Juden gekommen und dann hat er sich da zurückgezogen, weil die Juden gefürchtet hat oder er wollte eben diese Gemeinschaft oder war ja nicht erlaubt oder war nicht so angesehen. Und auf jeden Fall weist der Paulus den Petrus da zurecht. Also Einheit um jeden Preis? Nein, wenn es um die Wahrheit des Evangeliums geht, nicht. Da müssen wir klare Worte sprechen. Zusammenfassend, Jesus wollte Einheit für die Gemeinde in Korinth. Und er möchte es auch für unsere Gemeinde hier und heute. Und damals wie heute ist Gemeinde oder Gemeinschaft von Gläubigen, das immer umkämpft, ist immer nicht leicht. Das war damals nicht leicht und wir stehen heute auch als Gemeinde immer wieder vor Herausforderungen. Aber ist das wie es Jesus gewählt hat. Er hat Gemeinde gegründet und Gemeinde wird weitergehen. Tatsächlich hängt es auch nicht unbedingt von dir oder mir ab. Es wird weitergehen. Aber er möchte dich und mich dazu gebrauchen, hier vor Ort. Und in dieser Gemeinde muss Christus im Zentrum sein. Er ist der Einzige, ja, mit ein paar von hier verstehe ich mich vielleicht super, ja, einfach auch so auf natürliche Art und Weise. Mit dem einen oder anderen vielleicht nicht so gut. Oder vielleicht geht so, oder ihr sagt, boah, eine Flohpredigt, ey, na geh ja am besten nicht. Wir brauchen Christus als Zentrum. Und wir brauchen, das dreht sich auch nicht um uns, sondern es muss um Christus sich drehen. Und nur dann wird Gemeinde funktionieren. Und wir sehen das in vielen Stellen in der Gemeinde. Wir werden da immer wieder fallen und stolpern. Es wird zu Konflikten kommen und zu Streit. Aber wenn wir wieder auf Jesus schauen, können wir wieder uns einigen, glaube ich. Und es braucht ein Aufeinander zugehen. Und es braucht wirklich, dass wir uns treffen und dass es uns ein Anliegen ist, Gemeinschaft zu haben mit anderen Gläubigen. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir für diesen ersten Korintherbrief, den du uns geschenkt hast bis heute. Und danke, dass wir davon lernen können. Und ich möchte dich bitten um Weisheit, dass du uns immer wieder zeigst, wie wir Gemeinschaft leben können, so dass andere Menschen erkennen können, dass oder die Liebe unter uns Christen sehen können. Und dass sie zu dir hingezogen werden und dass du das Nötige tust, dass sie zu dir finden. Ich möchte dich echt bitten, dass dein Geist in unserem Leben wirkt, dass du uns Dinge aufzeigst, wo du uns ermahnen möchtest, nicht um uns runterzumachen, sondern dass wir in die Gemeinschaft mit dir enger hineinwachsen. Ich danke dir für dein Wort, danke dir für jeden, der heute Morgen hier zuhören konnte und bitte dich, dass du uns weiter zu dir hinführst und auch durch die Woche einfach führst und immer wieder an dich erinnerst, dass wir in dir bleiben. Amen.